Journalistin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. Mai, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Samstagmorgen zum Tag des Sieges, Frau Kneißl.
Vielen lieben Dank, lieber Flavio von Witzleben, für Ihre sympathische Begrüßung. Ja, in Russland wird von den diversen Hauptstädten, ob jetzt Kapitale des Nordens, St. Petersburg oder Moskau, bis in jedes kleine Dorf, also auch in meinem kleinen Dorf, der Dien Pobeda, der Tag des Sieges, zur Erinnerung an das Ende des großen Vaterländischen Krieges, wie hier der Zweite Weltkrieg genannt wird, gefeiert ist vielleicht das falsche Wort. Es wird gedacht, ja, weil es sind doch Millionen von sowjetischen, nicht nur Zivilisten, sehr, sehr vielen Soldaten auch ums Leben gekommen. Und in Russland hat dieser Tag wirklich einen ganz besonderen Stellenwert. Und das hat nicht unter Präsident Putin begonnen, wie das hier immer wieder in westlichen Medien aufgebracht wird. Egal, mit wem man spricht, in jeder Familie hat dieses Thema einfach seine Bedeutung.
Ja, und da werden wir auch in unserem heutigen Podcast, in unserer 170. Folge, ausführlich darüber sprechen. Aber wir werden natürlich auch schauen, was diese Woche sonst noch so los war. In Armenien sind mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs zusammengekommen und haben versucht, dieses Land kurz vor den Parlamentswahlen auf die Seite der EU zu ziehen. Wir werden aber natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen in Nahost sprechen und über das Zerwürfnis zwischen Friedrich Merz und Donald Trump und die Frage, was das für die weiteren transatlantischen Entwicklungen bedeutet. Aber zunächst wie immer, Frau Kneißl, bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, wie war Ihre Woche? Ich habe gesehen, Sie waren in Moskau im Zentrum der Finsternis. Wie war es drüben und wie haben Sie die Woche verbracht?
Ja, vielen Dank für die sympathische Frage. Die Woche hat mit einem wirklichen Sommereinbruch begonnen. Also es hatte plötzlich von 0 auf 25 Grad. In Moskau hat schon alles geblüht. Bei uns fangen nun die Bäume an, Laub zu tragen. Und das alles gibt schon einmal eine andere Stimmung, eine gute Atmosphäre. Und ich bin froh, dass der Schnee endlich zu Ende ist. In Moskau herrschte frühlingshafte Stimmung. Ich war unter anderem, apropos Stichwort Dien Pobeda, Tag des Sieges, in einem sehr, sehr interessanten Theaterstück, basierend auf einer Novelle des russischen Autors, sowjetischen Autors Boris Wassiljew. Der deutsche Titel dieses Theaterstücks lautet In den Listen nicht vorgesehen. Es ist ein Kriegsdrama. Es spielt eben im Sommer 1941. Es geht um die Schlacht von Brest, also die jene sowjetischen Soldaten, die ausharrten in der Festung von Brest, als die deutsche Wehrmacht bereits auf dem Vorzug in Richtung Russland war. Und dieses Theaterstück hat's in sich. Also es war eine sehr beeindruckende Inszenierung mit einer Mischung aus Film und Bühne. Und ich bin dort eigentlich dazwischen wirklich ziemlich sprachlos gesessen, weil es durch Mark und Bein geht. Ich hatte mich ein wenig in die Novelle eingelesen. Die ist, für wen es von Interesse ist, als PDF im Internet vorhanden, in den Listen nicht vorgesehen. Und ich hatte damit sozusagen eine kleine Idee, saß neben jemandem, der mir dann streckenweise half, beim Stück, um es sozusagen wirklich verfolgen zu können, weil mein Russisch reicht dafür nicht aus. Und für mich war es ein bewegender Abend, nicht nur weil das Stück so heftig war, sondern weil ich auch wirklich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder im Theater war. Und ich vermisse das Theater. Also das ist ein wirklich ein tiefes Defizit meines aktuellen Lebens. Ich vermisse die Bühne, das Theater. Ich bin in Wien wirklich viel, vor allem in kleine Bühnen gegangen. Und ja, die Sprache ist mein Werkzeug und sie dann ihr lauschen zu dürfen auf einer guten Bühne, das vermisse ich. Und daher war das Theatererlebnis als solches einfach auch bewegend.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, das sind wie immer sehr, sehr spannende Einblicke, die Sie uns hier gewähren. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn man dieses Leben mal ja missen muss oder nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, dann ja wünsche ich Ihnen, dass Sie vielleicht doch mal irgendwann mal wieder hier zurück nach Europa kommen, wenn sich die Lage denn irgendwann mal verbessern sollte, wovon aber, Frau Kneißl, nicht auszugehen ist, wenn wir uns mit der aktuellen Situation beschäftigen. Und da würde ich sagen, das nehmen wir auch mal jetzt gleich zum Anlass, um einzusteigen, denn die USA und der Iran, die stehen jetzt nach Angaben aus pakistanischen Vermittlungskreisen kurz vor einer Einigung auf ein Memorandum, das den seit Ende Februar andauernden Krieg in der Golfregion beenden soll. Das hat jetzt diese Woche die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Pakistan hatte im vergangenen Monat die bislang einzigen Friedensgespräche ausgerichtet und leitet seither Vorschläge zwischen Washington und Teheran weiter. Wir werden das sehr bald abschließen. Wir kommen näher, das sagte die Quelle gegenüber Reuters. Laut einem Bericht vom US-Portal Axios handelt es sich dabei um ein 14 Punkte umfassendes Eckpunktepapier, das von den Trump-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner mit iranischen Offiziellen verhandelt wird, teils direkt, teils über Vermittler. Das Memorandum sieht eine Beendigung des Krieges sowie eine 30-tägige Verhandlungsphase über ein Detailabkommen vor. Diese Gespräche könnten in Islamabad oder Genf stattfinden. Vorgesehen sei zudem ein iranisches Moratorium auf die Urananreicherung, die Aufhebung der US-Sanktionen sowie auch die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögen in Milliardenhöhe. Beide Seiten sollen schrittweise ihre Beschränkung für die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz aufheben. Wenn die Verhandlungen scheitern, könnten die USA laut einem Regierungsvertreter die Seeblockade wiederherstellen oder auch Militärschläge wieder aufnehmen. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Verhandlung ein und wie nah sind wir da möglicherweise vor einem Ende des Krieges in Anbetracht dieser fortgeschrittenen Verhandlung?
Ja, vielen Dank für die ausführliche Sachverhaltsdarstellung. Das erklärt uns allen die aktuelle Lage. Vielleicht ganz kurze erste Antwort darauf. Wir wissen, dass Donald Trump kein Freund von Kriegen ist. Er will aber, wenn ich das so auf den Punkt bringen darf, er will den Sieg. Und er möchte sozusagen aus dieser Bredouille, in die er nicht nur sich selbst, sondern die gesamte US-amerikanische Nation, das Militär und auch natürlich in allererster Linie die Menschen im Iran und auch im Libanon gebracht hat. Er möchte sich aus dieser Situation herausbringen, aus dieser dramatischen Situation. Er selbst steckt in der Bredouille, die Menschen im Iran und im Libanon stecken in einer Hölle. Und aus dem möchte er sich jetzt herausbringen, indem eben ein Memorandum verfasst werden soll, das für alle Beteiligten wahrscheinlich mit einer Art gesichtswahrenden Verschriftung der aktuellen Situation enden soll. Donald Trump ist kein Freund von langen Texten. Ein Vertrag, so wie er unter der Regierung Obama zu Ende verhandelt wurde, nämlich damals von fast 300 Seiten Nuklearabkommen mit dem Iran, das ist nicht sein Ding. Er möchte Maximum 1, 2, 3 Seiten, in dem all die von Ihnen zitierten Punkte klargestellt werden sollen. Mir erscheint gegenwärtig Folgendes Vorrang zu haben für alle, vor allem auch für Donald Trump. Weniger das Urananreicherungsproblem, vielmehr die Straße von Hormuz. Also die Straße von Hormuz war nie so vorrangig in den letzten 30, 40 Jahren in dieser Auseinandersetzung USA versus Iran, Israel versus Iran. Es ging zuvor immer um die Frage, wie verhält es sich mit den Nuklearanlagen im Iran? Wird dort für zivile oder auch für militärische Zwecke Uran angereichert oder nicht? Das war immer das große Thema. Das war das wesentliche Thema dieses Nuklearabkommens aus dem Jahr 2015, das nie wirklich umgesetzt wurde, weil damals hätte man eigentlich auch die Sanktionen aufheben sollen, damit im Iran so etwas wieder wie ein normaler Handel eintreten kann mit dem Rest der Welt. Es geht jetzt wirklich allen, und ich würde sagen ganz vor allem den US-Amerikanern, um die Straße von Hormuz. Erinnern wir uns, letzten Samstag sollte beginnen diese Operation Freedom. Also er wollte sozusagen die Straße von Hormuz freikämpfen für die Durchfahrt. Und hier nochmals angemerkt, ich habe es letzte Woche schon mal getan, aber ich möchte es an dieser Stelle noch einmal machen. Die Iraner brechen Völkerrecht, sie brechen Seerecht, indem sie diese Straße von Hormuz jetzt kontrollieren, ob durch eine Mautstelle oder eben indem sie sagen, wir lassen nur bis bestimmte Schiffe durch, wie beispielsweise sie den chinesischen Markt erreichen, aber nicht alle Schiffe. Es gilt im Seerecht freie Durchfahrt, also Innocent Passage. Ich verstehe aber natürlich die iranische Seite, wenn sie hier von dieser geostrategischen Option, die sie aufgrund dieser territorialen Kontrolle haben, dieser Meerenge, dass sie davon Gebrauch machen. Aber rein rechtlich gesprochen ist es ein Völkerrechtsbruch. Nun sehen wir, dass die USA, dass Israel und viele andere in einem Fort täglich Recht brechen. Also sozusagen ist es in gewisser Weise ein fast reziprokes Verhalten. Aber grundsätzlich gilt natürlich das Recht auf freie Durchfahrt. Nun ist es aber den USA nicht gelungen, hier ihre Operation Freedom wirklich umzusetzen. Das geht nicht. Es wollte ja auch keiner wirklich mitmachen. Ja? Also weder hatte ein Friedrich Merz noch hatte ein Keith Starmer oder ein Macron Interesse, sich dort in einer Seeschlacht gegen die Iraner und die Jemeniten und wen auch immer zu beteiligen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch vor allem, dass Saudi-Arabien davon Abstand nahm und den USA nicht das grüne Licht gab für die Benutzung bestimmter Basen, Luftraum und so weiter. Das war das vielleicht, glaube ich, noch wirklich viel entscheidendere Element, dass das Ganze nicht funktionierte. Nun zurück zu dem Memorandum. Man wird in irgendeiner Weise versuchen, jetzt eine Feuerpause zu erreichen, in der alle aussteigen mit dem Image, wir haben alles erreicht, was wir wollten. Das heißt, für die Straße von Hormuz wird in irgendeiner Weise eine Lösung gefunden werden müssen. Wie die dann aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn es den Iranern gelingt, dass die USA beispielsweise die Sanktionen aufheben und dieses eingefrorene Vermögen, wir sprechen hier wirklich von einem unglaublichen Betrag, wenn wir all die Zinsen dazu rechnen, seit den 80er Jahren, ja, dann ist das ein gewaltiger Sieg für die Iraner. Der Iran existiert, der Iran wurde nicht in die totale Zerstörung zerbombt, die iranischen Revolutionsgarden funktionieren trotz aller systematischen Eliminierung, Tötung verschiedenster Kommandoebenen. Wir haben derzeit im Iran keine wirkliche de facto Staatsspitze in Gestalt eines obersten Revolutionsführers. Den gibt es auf dem Papier, aber er wurde offenbar wirklich schwer verletzt bei dem Anschlag, bei dem auch sein Vater, der frühere Revolutionsführer Ali Khamenei, ums Leben kam. Und wir haben eine, ich würde nicht sagen eine unklare Situation im Iran, die war immer unklar. Aber wir haben zweifellos einen Machterhalt, der den Revolutionsgarden zuzuschreiben ist. Also die Islamische Republik Iran existiert, nicht nur de jure, sondern auch de facto. Und also das ist die Lage. Wie hier jetzt sowohl die iranische Politik als auch ein Donald Trump die USA in ihrer Gesamtheit aus dieser Situation gesichtswahrend herauskommen wollen, da werden wir sehen, was dann auf diesen 3, 4, 5 Seiten des Memorandums stehen wird. Aber ein Memorandum ist nur eine Momentaufnahme. Ein Memorandum kann nicht ersetzen all die wesentlichen Fragen technischer Natur, beispielsweise wie Urananreicherung, wie Aufhebung der Sanktionen etc. Und zu all dem als Schlusspunkt noch dazu gefügt, was wird Israel machen? Also Israel wird als großer, brutaler Spielverderber, was auch immer entschieden werden sollte, auf die Bühne treten und könnte vieles wieder hinfällig machen. Also dieser Krieg ist ja auch von Israel losgetreten worden. Das, glaube ich, hat sich auch herumgesprochen, dass Trump hier in etwas hineingeritten wurde, was er in dem Umfang offenbar nicht begriff.
Ja, es war und ist ein War of Choice, den sich Israel und USA selber ausgesucht haben und sich in freien Stücken dazu entschieden haben, Iran anzugreifen. Natürlich unter dem Vorwand, dass Iran plane, Israel zu vernichten. Aber da wissen wir, dass das an diesen Plänen wahrscheinlich nur sehr wenig dran gewesen ist. Frau Kneißl, wir kommen mal noch auf einen weiteren Konflikt zu sprechen, und zwar zwischen Donald Trump und Friedrich Merz. Da hat sich der Ton zwischen Washington und Berlin in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Zu Beginn von Friedrich Merz Amtszeit gepflegten Bild eines guten Verhältnisses zu US-Präsident Donald Trump scheint nur noch sehr wenig übrig zu sein. Auf seiner Plattform Truth Social hat Donald Trump den Bundeskanzler zuletzt sehr scharf angegangen. Friedrich Merz wiederum hatte zuvor den Kurs der Amerikaner im Iran-Krieg deutlich kritisiert. Ja, und nun will der US-Präsident mehr als 5000 US-amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen. Auch auf die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen Tomahawk zur Abschreckung gegenüber Russland soll verzichtet werden. Und das Ganze in einer ohnehin schon geopolitisch sehr angespannten Lage. Was bedeutet das für die transatlantischen Beziehungen, Frau Kneißl?
Der große, selbsternannte Transatlantiker Friedrich Merz ist in gewisser Weise der Totengräber der transatlantischen Beziehungen Washington-Berlin, wie es vor ihm keinem anderen deutschen Kanzler gelungen ist. Also er hat hier in einem, vielleicht zur Erinnerung, vor 2 Wochen in einer deutschen Schule, ich glaube es war in Marburg an der Lahn, in einem Oberrealgymnasium einen denkwürdigen Satz geprägt. Ich habe das damals auf meinem Kanal zitiert, weil mich das wirklich ziemlich erstaunte, dass er das sagte. Er sagte damals vor diesen Schülern, die USA wurden vom Iran erniedrigt. Nun im Anschluss an unsere erste Thematik würde ich Merz recht geben. Ja, also ich habe das auch damals geschrieben auf meinem Kanal, das erste Mal, dass ich von Merz eine richtige Diagnose höre. Aber mir war klar, dass Trump an die Decke springen würde, sobald ihm das mitgeteilt wird. Und so viel hätte einem Merz schon auch bewusst sein müssen, dass er, der sonst immer sehr herumeiert, wenn es um klare Positionierung geht, das nicht so vielleicht Trump vermitteln kann und schon gar nicht in einer Rede so nebenbei in einer Schule. Das hätte man ja vielleicht auch anders machen können, indem man sich mit dem US-Botschafter oder wie auch immer zusammensetzt. Aber nein, er hat es im Medial in einer Schule ausrichten lassen. Und Trump ließ dann mit seiner Reaktion nicht lange darauf warten. Er hat, ich glaube, Stunden danach bereits gesagt, eben, dass es zu einer Verkleinerung des US-Kontingents in Deutschland kommen würde und, das ist vielleicht das noch viel Wichtigere, dass eben diese Tomahawk-Missiles nicht an Deutschland geliefert werden. Damit befindet sich Deutschland in einem Boot mit der Ukraine, weil sowohl Kiew als auch Berlin erhalten dieses Kriegsmaterial eben nicht von den USA. Und ich würde sagen, das ist alles selbstredend. Ein Friedrich Merz und kein ja, die meisten deutschen, aber auch österreichischen Politiker haben es nicht geschafft, in den letzten Jahren irgendwann einmal Position zu beziehen zu US-Politik, was Westasien als solches anbelangt, also diese bedingungslose Unterstützung Israels im Genozid in Gaza, in der Zerstörung des Libanons, da findet kein Regierungsmitglied in Berlin oder Wien ein klares Wort. Ja, es müssen ja nicht viele Begriffe sein. Aber jetzt in dieser Situation hat Trump sein Machtwort gesprochen und ich würde sagen, das ist eine ziemlich klare Aussage und zeigt, wie schwer erschüttert das transatlantische Verhältnis als solches ist. Also ob es nun Deutschland gelingt, hier in Verzicht auf die USA, in Verzicht auf, wir sprechen ja nicht nur von Militärausrüstung, wir sprechen ja da auch vor allem im Verzicht auf US-nachrichtendienstliche Unterstützung, Teile von Nachrichten, Militärberater, Ausbildner, ja, also das transatlantische Verhältnis funktioniert ja vor allem auch auf dieser Ausbildungsebene, ohne die geht es nicht. Und hier ist nun sehr, sehr viel Porzellan zerstört, vielleicht dauerhaft, vielleicht nur bis zu einem nächsten Präsidenten, wir werden sehen, oder bis zu einer neuen deutschen Bundesregierung. Aber vorerst ist es März gelungen, das transatlantische Verhältnis absolut zu zerrütten, vor allem wenn es eben um Berlin und Washington geht. Vielleicht noch eine Zahl, die ich im Vorbereitung unseres Gesprächs gesehen habe, war mir nicht bewusst, aber vor 1989 befanden sich auf westdeutschem Staatsgebiet noch 250.000 US-Soldaten. Ja. Also, und jetzt soll das reduziert werden auf circa 15.000. Ja.
Ja, bis kürzlich waren es noch um die 36.000, 37.000. Und jetzt mit diesem Abzug finde ich es ein interessantes Phänomen, wie auch die Medien und Politik reagieren und große Sorgen davor äußern, dass die Amerikaner das Land, das sie bis heute besetzt halten, nun verlassen und uns in militärische Autonomie damit schicken wollen.
Entschuldigung, dass ich Sie da jetzt kurz unterbreche. Ja. Es fällt mir wirklich jetzt spontan dieses alte deutsche Lied von Elvis Presley ein, der ja in Deutschland als seinen Militärdienst verrichtete, muss ich denn aus dem Städtel hinaus, weil sie ja auch gerade im Schwabenland sind. Also ich erinnere mich an dieses Lied. Das haben wir in unserer Jugend oftmals gehört. Also das war so die, ich bin ja alt genug, um auch noch Elvis Presley lebend erlebt zu haben.
Ja, das ist jetzt bezeichnend für das, was jetzt hier durch diesen Prozess nämlich angestoßen worden ist. Da müssen Sie ganz schnell hier auch aus den schwäbischen Städtle raus. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt hier gerade in Metzing, wer es kennen sollte, ungefähr 30, 40 Minuten von Stuttgart entfernt, im Schwabenländle. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns mal vom Schwabenländle zu den wirklich wichtigen, brisanten Themen kommen. Es ist jetzt nämlich heute der Tag unserer Aufzeichnung, der 9. Mai, der wichtigste Feiertag in Russland. Und Russland hat jetzt zu diesem Feiertag ausländische Botschaften in Kiew aufgefordert, ihr Personal für den Fall eines russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt in Sicherheit zu bringen. Die Botschaften sollten die rechtzeitige Evakuierung von Personal aus diplomatischen und anderen Vertretungen sowie von Bürgern aus der Stadt Kiew sicherstellen. Das erklärte das Außenministerium in Moskau. Es warnte vor einem russischen Vergeltungsschlag, sollte die Ukraine die Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau stören. Während der Feierlichkeiten hatte Moskau eine einseitige Waffenruhe mit der Ukraine angekündigt. Zuvor hatte auch bereits das russische Verteidigungsministerium mit einem Vergeltungsangriff auf das Stadtzentrum von Kiew gedroht, sollte die Ukraine die Feuerpause brechen. Und Volodymyr Zelensky erklärte noch am Montag, dass eine Waffenruhe, damit Moskau die Feierlichkeiten begehen könne, das sei nicht ernst zu nehmen, wie er sagte. Russland habe Angst, dass ukrainische Drohnen über den Roten Platz schwirren könnten, wie er sagte. Und bei der Eröffnung des Gipfeltreffens in Armenien, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen, in Erivan, dort hat Zelensky erklärt, dass bei der Parade am 9. Mai auf dem Roten Platz ukrainische Drohnen in Moskau auftauchen könnten. Er sagte, Russland hat für den 9. Mai eine Parade angekündigt. Bei dieser Parade wird es jedoch keine Militärtechnik geben. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, wäre es das erste Mal seit vielen Jahren, dass sie es sich nicht leisten können, Waffen bei der Parade zu zeigen. Und möglicherweise fliegen auch ukrainische Drohnen über diese Parade. Sie waren die Woche auch in Moskau. Wie haben Sie die Stimmung in der Stadt wahrgenommen und was kommt da heute womöglich auf Russland und auf Moskau zu?
Wir sprechen hier um 10 Uhr meine Zeit, 9 Uhr Ihre Zeit. Die Parade findet in, ich glaube, ein, zwei Stunden wird sie starten. Wir haben hier im Dorf um 12 Uhr unsere kleine Veranstaltung. Also ich möchte jetzt nicht spekulieren über das, was in zwei, drei Stunden sein könnte. Ich kann nur Folgendes sagen, die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Es waren auch nicht so viele Menschen in Moskau. Es ist grundsätzlich in dieser Maiwoche für viele die Datscha-Zeit, also wer es sich leisten kann, und das ist nicht unbedingt eine Geldfrage, es ist mehr eine Zeitfrage, geht raus in die Vororte oder weiter, um seinen Gemüseacker zu bearbeiten. Also mit 1. Mai beginnt diese Datscha-Zeit und daher war Moskau auch etwas leer, würde ich mal sagen. Und die Sicherheitsvorkehrungen sind spürbar, sind massiv. Das Zitat von Zelensky, das wurde hier stark debattiert. Ich würde mal sagen, es wird hier wie so oft nicht nur verbal mit dem Feuer gespielt, sondern bedauerlicherweise auch sehr, sehr intensiv. Ja, es sind massive Drohnenangriffe. Wir haben darüber immer wieder gesprochen. Es sind Drohnen auch letzte Woche bis nach Moskau ins Stadtzentrum gekommen, haben dort ein Wohnhaus getroffen. Wir haben die Drohnenangriffe auf Ölverarbeitungsanlagen wie an der Schwarzmeerküste, die zu einer Umweltkatastrophe auch geführt hat. Wir haben Drohnenangriffe in den grenznahen Regionen, die regelmäßig zu Schwerverletzten und Toten führen. Also diese gesamte Problematik ist da. Es ist nicht nur eine Problematik, ich würde sagen, es ist eine Tragödie. Wir haben die russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine. Also es ist eine sehr verfahrene, tödliche Situation. Nun darüber zu spekulieren, was würde passieren, wenn? Ja, es ist seit Montagabend in Moskau stark zitiert worden, diese Aussage auch des Verteidigungsministeriums, sollte es heute zu Drohnenangriffen auf Moskau kommen, dann würde das Stadtzentrum von Kiew mit Raketen getroffen werden. Wie Sie richtig eben hier ausgeführt haben in Ihrer Fragestellung, dieser Aufruf zur Räumung des diplomatischen Personals. Wie gesagt, ich möchte und ich kann nicht jetzt darüber spekulieren, was wäre, wenn. Ich darf hier nur eines hinzufügen. Donald Trump hat gestern einen Post abgesetzt, in dem er gesagt hat, er habe mit Präsident Putin und mit Zelensky vereinbart eine dreitägige Waffenruhe, die heute beginnen soll. Also das ist das neue Element. Ich würde sagen, Trump kann damit auch ablenken wieder von seinem Riesendilemma Persischer Golf und wieder in seine Rolle hineinschlüpfen als der Schiedsrichter in der Problematik Ukraine. Ja, das ist vielleicht ein Momentum für ihn. Aber Präsident Putin hat gestern Abend auch in einer Rede darauf hingewiesen, wir, die USA und die Sowjetunion, wir haben damals gemeinsam den Faschismus bekämpft und es ist uns ein Anliegen, auch weiter gemeinsam zu arbeiten. Also das war keine neue Aussage, das ist bekannt, aber der Zeitpunkt ist vielleicht interessant, dass wir eben am Vorabend des 9. Mai nach all diesen Öl ins Feuer gießen Aussagen, sowohl von Kiew als auch von Moskau, würde ich mal sagen, dass hier dann wiederum die Reißleine gezogen wird, zumindest verbal, und man sagt, wir haben alle ein Interesse daran, dass man nicht zum Äußersten geht.
Ja, und da hoffen wir tatsächlich, Frau Kneißl, dass es da eben nicht zum Äußersten kommt und die Ukraine den Drohungen keine Taten folgen lässt, denn das wäre auch nicht in ihrem Interesse. Putin hat ja schon mehrfach jetzt auch betont und immer wieder auch damit gedroht, dass wenn die Ukraine das tatsächlich umsetzen würde, dann geht Kiew in Flammen auf. Und was dann folgen würde, das wäre eine europäische Katastrophe, ein militärpolitisches Drama, das wir uns nicht vorstellen wollen. Ja, Frau Kneißl, wir kommen mal von der aktuellen Situation rund um den Tag des Sieges zu einem Land, über das wir hier nur sehr selten sprechen, das jetzt aber in den Fokus geraten ist, weil diese Woche mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs sowie die EU Spitze zum ersten Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft nach Erivan, nach Armenien gereist sind. Das Treffen in der armenischen Hauptstadt, das hat ein sehr starkes politisches Signal gesendet. Armenien rückt enger an die Europäische Union heran und das Ganze kurz vor den Parlamentswahlen, die in Armenien Anfang Juni stattfinden und bei der Nikol Pashinyan, der aktuelle Ministerpräsident, erneut antreten wird. Bemerkenswert war, dass Pashinyan sich dort auch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte Fragen der militärischen Zusammenarbeit erörterten. Im Rahmen dieses Gesprächs betonte der armenische Regierungschef die Bedeutung einer weiteren Vertiefung der Partnerschaft mit diesem westlichen Bündnis und konzentrierte sich dabei auf die Herausforderung bei der Erreichung internationaler und regionaler Stabilität. Zuvor hatte er auch noch erklärt, dass Armenien seine Teilnahme an der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit nicht wieder aufnehmen wird und bezeichnete die Mitgliedschaft in der Organisation als eingefroren. Dabei schloss der Premierminister nicht aus, dass die endgültige Entscheidung über einen Austritt vor der weiteren Entwicklung der Lage abhängen werde. Das überraschte sogar einige Medien der alten Welt, der westlichen Welt. So bezeichnete etwa die BBC den Gipfel als beispielloses Ereignis. Sie schrieben, der Symbolgehalt der aktuellen Entwicklung für das Land ist kaum zu überschätzen, da es sich um den langjährigen engsten Verbündeten Moskaus im Südkaukasus handelt, der aktives Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion ist. Erst kürzlich wurde Pashinyan auch in Moskau darauf hingewiesen, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Europäischen Union unvereinbar ist. Ja, und auch Maria Sacharowa hat darauf reagiert. Sie wies darauf hin, dass Armenien Selenskyj, der auch vor Ort geladen war und dort offen Moskau gedroht hat, ich hatte es vorhin zitiert, dass Selenskyj dort nicht nur herzlich empfangen worden sei, sondern für ihn auch zu einer Tribüne geworden ist. Sacharowa zufolge hat man in Russland solche Handlungen Armeniens, das immer als Bruderland betrachtet wurde, wie sie sagte, mit tiefer Empörung und Unverständnis aufgenommen. Moskau habe sich diese Tatsachen gemerkt. Wen unterstützen Sie im historischen Kontext, fragte Maria Sacharowa. Frau Kneißl, was nehmen Sie für Lehren und für Erkenntnisse aus diesem Gipfel mit und was bedeutet das für die Beziehung zwischen Armenien und Russland?
Also ich teile diese Einschätzung, die Sie zuvor auch zitiert haben von einigen Beobachtern. Ein Gipfel von hoher Symbolkraft, von Sprengkraft auch, wurde in vielen Medien etwas vernachlässigt, auch in der Berichterstattung. Ich kenne Armenien ein wenig. Ich habe es als Touristin bereist im Jahr 2017 mit armenischen Freunden aus dem Libanon. Und ich war in Armenien zweimal auch für Treffen mit Kollegen aus dem akademischen Bereich. Zuletzt im Jahr 2022. Und ich darf hier zwei Dinge mal vorerst anmerken. Das eine ist das, was sich auf politischer Ebene abspielt und in der Bevölkerung. Wir haben auf politischer Ebene unter Premier Pashinyan schon seit Jahren, ja, das hat wirklich nicht letzte Woche begonnen mit diesem Gipfel, wir haben seit Jahren eine Abwendung von Russland und eine Hinwendung zu NATO und EU. Das ist alles nichts Neues. Mich hat immer wieder gewundert, mit welcher Gastfreundschaft er in gewisser Weise oder auch Nonchalance er in Moskau in all diesen Jahren empfangen wurde. Also ich habe das beobachtet spätestens ab dem Jahr 2022 und mir wurde von armenischen Freunden damals gesagt, dass sie nicht das mit Wohlwollen betrachten, weil sie sich traditionell zu Russland hingezogen fühlen. Das hat viele, viele Ursachen. Ja. Das hat vielleicht vor allem auch eine alte zivilisatorische und, wenn ich so sagen darf, gesellschaftspolitische Bedeutung, nämlich auch über die Kirchen. Also Armenien ist der älteste christliche Staat, ja, also der sozusagen auf staatlicher Ebene das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Das ist Armenien und diese alte Bedeutung des Christentums als politischer Faktor, das war auch immer wieder ein Bindeglied zwischen Russland und Armenien. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und im Jahr 2022 zogen Hunderttausende russische Staatsbürger Richtung Armenien aus verschiedensten Gründen. Es ging teilweise damals auch um die Frage der Mobilisierung im September 2022. Es ging um die Frage, wie rettet man sozusagen seine Bankkonten und Gelder, wie führt man seine Firmen weiter. Also da waren die armenischen Banken plötzlich Profiteure und sehr, sehr viel russisches Geld gelangte nach Armenien. Es gab Demonstrationen in Armenien gegen die russische Regierung, durchgeführt von der russischen sozusagen Diaspora, die plötzlich hingekommen war. Und ich erinnere mich, dass die armenische Bevölkerung damals sagte, das wollen wir nicht. Ja, also wir wollen nicht, dass hier gegen Russland demonstriert wird. Und es war eigentlich ab dem Jahr 2022 spürbar, wie hier vieles in Bewegung geraten würde. Es war dann mit der Abtretung, mit der sehr widersprüchlichen Lösung des alten Problems Bergkarabach, einer armenischen Exklave, wie man das sieht, von welcher Seite, auf dem aserbaidschanischen Staatsgebiet, das zu einer Art Friedensschluss zwischen Aserbaidschan und Armenien führte, sehr zum Missfallen armenischer, nicht nur Nationalisten, sie sagten, das ist sozusagen ein Dolchstoß in die eigene armenische Geschichte. Dutzende russische Friedenssoldaten, es gab dort eine Art Friedensmandat der CSTO, das ist eine militärische Organisation, die Staaten der ehemaligen Sowjetunion teilweise miteinander verbindet, die dort ihr Leben, ihre Gesundheit gelassen hatten und Von armenischer Seite, ich würde mal sagen, von nationalistischer armenischer Seite wurde dann an Moskau der Vorwurf gerichtet, ihr hättet uns alleine gelassen, aber Faktum ist, dass die Regierung selbst Bergkarabach aufgegeben hatte. Armenien hat aus, das tue ich darum bei der Geostrategie, einfach aufgrund seiner Geografie im Kaukasus eine wirklich entscheidende Rolle, was den Handel zwischen Russland und, kann man sagen, in gewisser Weise dem östlichen Mittelmeer, der Türkei, die alle ja keine Sanktionen mittragen gegen Russland, bedeuten könnte. Und natürlich auch in dieser Rolle als alternative Banken- und Versicherungsdrehscheibe. Also hier wird vieles in Bewegung geraten. Und nicht nur jetzt auf politischer Ebene, sondern wirklich in all diesen Alternativstrukturen, die da in den letzten Jahren aufgebaut wurden, um sozusagen über armenische Banken, über armenische Versicherungen gewisse Dinge Hand zu haben, die in Russland selbst nicht mehr möglich waren. Also zu unterschätzen ist das alles nicht. Ja, es war ein gewaltiger Aufmarsch an politischen Personal, das sich dort in Jerewan einfand. Es war nicht der erste Gipfel dieser Europäischen Gemeinschaft für Zusammenarbeit. Die Idee stammt von Präsident Macron. Er hat sie im Frühjahr 2022 erschaffen. Der erste Gipfel fand in Prag im Oktober 2022 statt. Und was ist diese Europäische Gemeinschaft für Zusammenarbeit? Es ist ein größerer Verband, der über die EU hinausgeht, der all die Staaten erfassen soll, die in irgendeiner Weise eine EU-Erweiterung wünschen. Also das reicht von der Türkei bis eben auch in diese Staaten des Kaukasus, ehemaliges Jugoslawien. Da sind ja einige im Dauerwartezimmer. Und die Idee dahinter ist, sich militärpolitisch zu unterhalten über Themen, die man in der EU selbst sozusagen nicht immer handhaben kann. Also es ist eine neue Plattform geschaffen worden, die jetzt mit diesem Gipfel in Jerewan zweifellos eine neue Dynamik erhalten hat. Also dazwischen sah es so aus, als würde das nur zu einem weiteren großen Kaffeehaustratsch vielleicht verkommen. Aber nein, dieser Gipfel in Jerewan hat dem Ganzen einen neuen Auftrieb gegeben. Und das jetzt auch, wenn wir kurz uns erinnern an die Problematik Trump versus Europa, Trump und die NATO. Es war dort NATO-Generalsekretär, es waren dort viele, die in die NATO wollen. Und es kann sein, dass die NATO vielleicht offiziell sich in irgendetwas Neues verwandelt oder zusperrt oder wie auch immer, aber interessant war, dass bei diesem Treffen in Jerewan auch der Premierminister Kanadas dabei war. Also man sieht hier, es bilden sich in gewisser Weise neue Formationen. Man kann sagen, es sind, ich weiß, es ist ein historisch belasteter Begriff, aber ich darf ihn hier jetzt verwenden, es finden sich hier die Mittelmächte ein. Ja. Also nicht die Großen, die sind bei den BRICS. Das ist Russland, China, Indien, das sind die Großen und die USA natürlich, die sind nicht bei BRICS, aber würde man mal sagen, das sind diese vier Großen. Und dann haben wir die Kleineren, das sind Staaten wie Frankreich, das sind Staaten wie Deutschland, aber auch Kanada, Polen in der EU, in der NATO. Und die finden sich hier in einem neuen Format zusammen und haben sicherlich mit diesem symbolischen Umarmen, Küssen, was ja immer wieder auf diesen Treffen Vorrang hat. Es ist mir zutiefst zuwider, was da sozusagen an Vertrautheit gespielt wird. Macron sang übrigens auch mit Pashinyan, der am Schlagzeug saß, und Macron sang. Also es war sehr, sehr viel Inszenierung. Aber, um zum Schlusspunkt zu kommen, dieses Treffen hatte es in sich. Ja. Und ich beobachte seit 4, 5 Jahren lesend, im Austausch mit Freunden, weil ich sehr, sehr viele armenische bekannte Freunde, vor allem aus dem Libanon, aber auch in Armenien habe. Und viele meiner Bekannten sehen das mit ja, mit großen Fragezeichen, weil es ist Sprengkraft in dem Trainern, ja, für alle Beteiligten.
Ja, Frau Kneißl, auf mich wirkt es ein wenig wie das, was man eben auch schon in Rumänien und Moldawien versucht hat, nämlich diese geostrategisch wichtigen Länder auf die Seite der EU zu ziehen und sie für diesen scheinbar geplanten Krieg gegen Russland aufzustellen, sie gefügig zu machen. Das ist mein Eindruck, den ich hier habe. Und wir kommen mal noch zum Abschluss unserer heutigen Sendung, Frau Kneißl, auf ein Land zu sprechen, das in aller Munde ist, nämlich China. Dort hat ein chinesisches Militärgericht die früheren Verteidigungsminister Li Shangfu und Wei Fenghe zum Tode verurteilt. Nach Angabe der staatlichen Nachrichtenagentur ist das Urteil zur Bewährung ausgesetzt. Ihnen wird Korruption vorgeworfen. Aus Sicht der Kommunistischen Partei ist dies sowohl ein Verstoß gegen die Parteidisziplin als auch das Gesetz. Im Rahmen der von Staats- und Parteichef Xi Jinping durchgeführten Säuberung im Militärapparat waren beide ehemalige Verteidigungsminister in den vergangenen Jahren entlassen worden. Beide wurden zudem aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Li Shangfu soll laut chinesischen Staatsmedien sowohl Geld und Wertgegenstände angenommen als auch anderen Geld angeboten haben, um dadurch eigene Vorteile zu erhalten. Er war nur wenige Monate von März bis Oktober 2023 chinesischer Verteidigungsminister. Bevor er ersetzt wurde, verschwand er monatelang aus der Öffentlichkeit. Gegen Lis Vorgänger Wei Wenghe gibt es ähnliche Vorwürfe. In China werden auf Bewährung ausgesetzte Todesurteile in der Regel nach 2 Jahren in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Frau Kneißl, wie ist dieses Urteil einzuschätzen? Was sind Ihre Gedanken?
Ja. Seit 2013, seit dem Amtsantritt von Xi Jinping, läuft, also jetzt mittlerweile seit 13 Jahren, so etwas wie eine große Korruptionsbekämpfung. Und da gab es viele prominente Opfer, also bekannte Gouverneure und jetzt 2 ehemalige Verteidigungsminister. Li Shangfu, diesen Kurzzeitminister, der von März bis Ende August 2023 nur Verteidigungsminister war, dem hörte ich zufälligerweise bei einer Konferenz in Moskau im August 2023. Ich war damals auch eingeladen als Rednerin bei dieser Moskauer Sicherheitskonferenz. Und ich fand seine Rede inhaltsvoll und es erstaunte mich, dass ein chinesischer Verteidigungsminister so klare Worte fand zu bestimmten Themen. Also ich erinnere mich sehr wohl an ihn als Person, weil ich ihn damals, wie gesagt, auf diesem Podium erlebte. Und er, wie auch ein Kurzzeit-Außenminister, waren für China damals, wenn ich mich jetzt zurückversetze in das Jahr 2023, 2024, das wurde international bewertet als ein großer Gesichtsverlust für die chinesische Politik, die sonst immer sehr darauf bedacht ist, dass eben hier Kontinuität und so weiter herrscht. Es gab eben auch einen Außenminister, der wirklich nur einige Monate im Amt war. Dann kam wieder Wang Yi, der aufgestiegen war zum Staatsrat im Politbüro und der seither wieder das Außenministeramt auch eben führt. Es sind Bewegungen in China, die man wahrscheinlich nur als ein wirklicher China-Experte, der auch in China lebt, richtig einschätzen kann. Ich bin da nicht die richtige Person. Ich kenne China wirklich nur aus Kurzzeitbesuchen und weil China einfach wichtig ist und ich mich lesend damit auseinandersetze. Wir übrigens an der St. Petersburger Universität auch eine sehr, sehr gute China-Abteilung haben. Also ich unterhalte mich oft und gerne mit meinem Kollegen Alexei Rodionov, ein ausgezeichneter Sinologe. Und wir hatten vor zwei Wochen an unserem Institut auch eine Veranstaltung rund um, wo sieht sich China in diesen turbulenten internationalen Beziehungen. Und er machte damals eine sehr, sehr interessante, klare Analyse auch. Also nach der Devise, warum sollten wir uns als China überall einmischen? Ja, also China hat hier einfach eine völlig andere Sicht auf die Welt. China ist nicht daran interessiert, zu allem und jedem täglich seinen Kommentar abzugeben, wie das wir im Westen und sonst wo gerne tun. Ja, also dass sozusagen hier viel kommentiert wird und man bis zur militärischen Einmischung geht. Also das ist nicht der Stil Chinas. Aber diese damaligen Verhaftungen, die nun Umwandlung des Todesurteile in lebenslange Haftstrafe, das würde ich mal sagen, aus aller Ferne gesprochen, spiegelt wieder, wie sehr diese Antikorruptionskampagne, die nun wirklich schon seit 13 Jahren läuft, weiterhin für eine, ja, die Politik in China mitbestimmt und wahrscheinlich auch die allgemeine Stimmung sehr, sehr stark mitbestimmt.
Hm. Ja, davon ist auszugehen. Und Frau Kneißl, zum Abschluss habe ich Ihnen noch eine Meldung zu Ihrem Spezialthema, nämlich zur Energiekrise in Europa mitgebracht. Durch den Krieg in Nahost hat der Weltmarkt nämlich 1 Milliarde Barrel Öl verloren und ist in einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte gestürzt. Wie jetzt die US-Agentur Bloomberg berichtet, sank die Ölförderung der OPEC-Mitgliedsländer im vergangenen Monat um 420.000 Barrel pro Tag, was den niedrigsten Stand seit 1990 darstellt. Wie Bloomberg weiterschreibt, hat die größte Störung auf dem Ölmarkt in der Geschichte zu einem Anstieg der Preise für Benzin, Flugbenzin und Dieselkraftstoff geführt, was wiederum eine neue Inflationswelle und eine globale Rezession heraufbeschwören könnte oder es bereits tut. Ähnliche Einschätzungen sind auch bei anderen westlichen Medien zu finden. So berichtet jetzt die Woche die Financial Times unter Berufung auf Daten des Analyseunternehmens S&P Global Energy, dass die weltweiten Ölreserven im April aufgrund des Rückgangs des Angebots im Zusammenhang mit dem Konflikt im Iran um 200 Millionen Barrel geschrumpft seien, was ein Rekordwert seit Beginn der Covid-19-Pandemie darstellt. Jim Burkhardt, Leiter der Ölforschung bei S&P Global Energy, merkte an, dass sich die weltweiten Reserven unter normalen Umständen um einige 100.000 bis zu 1 Million Barrel pro Monat verändern. Der Unterschied zu normalen Zeiten ist also enorm. Er sagte, ich zitiere, das ist eine kolossale Zahl, die den üblichen Wert bei weitem übersteigt. Laut Burkhardt belaufen sich die weltweiten Ölreserven derzeit auf etwa 4 Milliarden Barrel, doch der größte Teil davon wird zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Raffinerien und Ölpipelines verwendet. Frau Kneißl, wie besorgniserregend sind solche Zahlen?
Ja, der Ölmarkt wurde in den letzten Jahrzehnten wirklich mehr vom sogenannten Papierölmarkt, also den Terminkontrakten, den sogenannten Futures bestimmt und weniger vom physischen Ölmarkt. Also was ist wirklich auf den Märkten vorhanden? Und nun haben wir eine umgekehrte Situation. Wir haben den wirklich physischen Markt, der seine Einbrüche erlebt, also Öl, das einfach nicht mehr auf den Markt kommt, das nicht in der im Angebot vorhanden ist. Und hier trifft eine Energieverknappung auf eine ohnehin wankende globale Wirtschaft. die besonders Exportnationen wie Deutschland trifft, aber auch für Unmut unter den US-amerikanischen Konsumenten sorgt, obwohl die USA ja seit bald 15 Jahren Nettoexporteur und nicht mehr Importeur sind. Also der Krieg, den Israel und die USA im Persischen Golf am 28. Februar vom Zaune gebrochen haben, dieser Krieg erschüttert nachhaltig, umfassend und wahrscheinlich auf viele Jahre hinaus die Welt. Und der Ölpreis ist immer, wie ich sage, eine Art Fieberthermometer oder eine Art Mikrokosmos der insgesamten internationalen Lage. Ein hoher Ölpreis sollte grundsätzlich eine florierende Weltwirtschaft widerspiegeln, also im Sinne von hoher Nachfrage. Und hier haben wir aber einen hohen Ölpreis, der sich ergibt aus der physischen Verknappung und plus einer geopolitischen Kriegsprämie. Ja? Also sollte es zu einer wirklich umfassenden Entspannung kommen mit dem Iran, zwischen dem Iran und den USA, wie das beispielsweise im Jahr 2013 der Fall war, als die USA und der Iran erstmals miteinander wieder im Gespräch waren. Damals brach der Ölpreis ein, weil diese geopolitische Prämie wegfiel. Nun wissen wir nicht, wie das alles ausgehen könnte. Plus wird auch russisches Erdöl entweder politisch durch Sanktionen oder auch physisch durch die Zerstörung von russischer Infrastruktur vom Markt genommen. Und das alles ist in einem sehr gefährlichen Mix. Daher, ich würde die Meinung teilen, dass die Situation brisant ist. Und sie ist wahrscheinlich auch viel brisanter als im Jahr 2020, weil damals hatten wir unter Anführungszeichen nur eine absolut verrückte Pandemie, die in die totale Immobilität führte, aus der sich dann einige Regierungen früher bewegten, andere wie Deutschland sehr viel später erst wieder zur Normalität gelangten oder China. Aber wir erleben eine Weltwirtschaft, die wirklich vor sich hintaumelt. Nun meinen einige Stimmen, hurra, das ist jetzt sozusagen der Startschuss, um auch wirklich aus dem Öl herauszukommen. Ich sehe das nicht so. Ich sehe die Möglichkeit eigentlich der großen Energiekonzerne eher dahingehend, dass sie nun versuchen werden, das Öl, das sie irgendwo in Reserven noch haben, außerhalb des Persischen Golfes auf den Markt zu bringen. Weil vergessen wir nicht, Rohöl braucht man vor allem auch für die Petrochemie. Rohöl braucht man für die Pharmazie. Rohöl braucht man für die Düngererzeugung. Also das sind alles... Das ist ein wertvoller Rohstoff, ja, und nicht einer, der unter dem Klimawandel dauernd zu bekämpfen ist. Öl dient nicht nur zur Treibstofferzeugung. Ja, die Mobilität ist weiterhin zu 50% mit Öl in Verbindung gebracht, aber die E-Mobilität wird uns nicht aus diesem Dilemma herausholen, weil eben auch die Batterien Rohstoffe brauchen und E-Autos wahrscheinlich in ihrem gesamten Umweltfußabdruck teilweise auch noch viel mehr Brisanz in sich bergen, als das ein Dieselmotor der moderneren Generation tut. Also wir haben einen sehr, sehr brisanten Mix und ich kann Ihnen heute nicht sagen, wohin der Ölpreis sich bewegt, aber wenn die Weltwirtschaft weiterhin in diese Talfahrt gerät, dann schließe ich nicht aus, dass der Ölpreis irgendwann auch wieder in die Tiefe geht, weil einfach die Nachfrage ausfallen wird.
Hm. Ja, Frau Kneißl, dystopische Zeiten für uns hier in Europa oder generell auf der ganzen Welt. Ich bedanke mich wie immer herzlich für Ihre sehr kompetenten Einschätzung. Frau Kneißl, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag des Sieges in Ihrem kleinen russischen Dorf. Ich hoffe, dass Sie das Wochenende trotz der ganzen Entwicklungen genießen können und freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenkommen.
Ich freue mich auch, lieber Flavio von Witzleben, Sie nächste Woche zu sehen, und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine beschaulichere Woche, als Ihre letzte intensive Woche war. Und alles Gute unseren Zuhörern und einen friedlichen Tag des Sieges, wo auch immer er begangen wird.
Dem kann ich mich nur anschließen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.